Zu Gast im Studio sind gerade Steven und Elena. Ihr beide seid vom Blinde Flecken e.V. und was das ist, darüber sprechen wir gleich. Aber zuvor habe ich hier einen Flyer noch gleichzeitig in der Hand, auf dem zu lesen ist: Versammlung für Erinnerungskultur und Begegnung, Schnack im Park. Und das Ganze findet statt am 18.07. und zwar im Brühler Garten. Steven, Elena, erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Ich habe hier gelesen, der Blinde Flecken e.V. organisiert diesen Schnack im Park mit. Bevor wir einsteigen, was eigentlich bei so einem Schnack im Park zu beschnacken gibt, würde ich gerne erstmal von euch wissen, wer oder was ist eigentlich der Blinde Flecken e.V. und was hat es mit dieser Veranstaltung auf sich?
Also Blinde Flecken ist ein Verein, der in Erfurt ansässig ist und sich mit der Aufarbeitung rechter Gewalt widmet in dem Verein in den 90er und Nullerjahren. Wir sind Zusammenschluss von überwiegend Historikern und Studierenden der Geschichtswissenschaft. Und dazu wollen wir außerdem auch noch die betroffenen Perspektiven stärken. Das heißt also, wir wollen die Leute, die da zum Beispiel angegriffen wurden oder zu Tode gekommen sind, jetzt nicht nur als Opfer darstellen, sondern als eigenständig handelnde Akteure. Und da eben sozusagen zum Thema Migration jetzt beim Schnack im Park geht es darum, sozusagen durchaus auch an das Algeria-Pogrom zu gedenken. Das ist ganz wichtig dabei, da kommen wir ja gleich nochmal drauf. Aber eben auch dann The Melting Pot Erfurt zum Beispiel, auch, die auch da sein werden, eben auch eine Gruppe dabei zu haben, die zeigt, was migrantische Menschen heute in Erfurt machen.
Also zusammenfassend kann man sagen, der Blinde Flecken e.V. Beschäftigt sich mit historischer Bildungsarbeit?
Historischer politischer Bildungsarbeit, das kann man ganz genau so sagen. Und okay. Versucht das auch in die Gegenwart mit gegenwärtigen Themen zu bringen.
Genau, du bist jetzt eben schon auf die Veranstaltung Schnack im Park kurz eingegangen, auf Inhalte zuvor. Es ist ja so eine Kooperationsveranstaltung. Das macht ja nicht ihr alleine. Elena, wer steckt denn da noch mit dahinter?
Teil vom Organisationsteam ist außerdem die Projektgruppe DITZU, Differenz, Transformation, Zusammenhalt, die aus vier Mitarbeitenden besteht. Christian, Max, Steven und ich. Und wir sind an der Universität Erfurt, haben von der Stadtverwaltung ein Budget bekommen, mit dem wir unsere Arbeit finanzieren können. Und zwar hat am 5. November 2025 der Erfurter Stadtrat den Beschluss eines Kooperationsprojektes mit der Universität Erfurt zur Aufarbeitung menschenfeindlicher Gewalt in der DDR und Transformationszeit beschlossen. Und in vier Teilprojekten widmen wir uns dem. Das erste beschäftigt sich mit der jüdischen Landesgemeinde in Thüringen zwischen Differenz, Ausgrenzung und Zusammenhalt. Das zweite Projekt, das ist meins, fokussiert auf Dimensionen sozialer Diskriminierung in der sozialistischen Leistungsgesellschaft und in der Transformationszeit. Da liegt der Schwerpunkt vor allen Dingen auf Menschen mit Behinderung und Frauen mit Behinderung. Das zweite Teilprojekt, das ist das von Steven, thematisiert Menschenfeindlichkeit als Problem des öffentlichen Raums aus der Perspektive städtischer Institutionen von 1990 bis 1995. Und das dritte Projekt, das ist Blinde Flecken, Erinnerungen und Resonanz rechter Gewalt in der Transformationszeit, ist von Max. Und wir alle vier sind Teil von Blinde Flecken, von dem Verein, und bilden damit sozusagen so eine Schnittstelle ab zwischen zivilgesellschaftlichem Engagement und wissenschaftlicher Forschung.
Also es gibt hier so eine, auch so eine Transformationsschnittstelle, dass Wissenstransfer aus einem universitären Kontext dann tatsächlich in die städtische Bevölkerung getragen wird. Habe ich das so richtig verstanden?
Das ist ganz genau richtig verstanden. Beim Schnack im Park ist zum Beispiel der eben schon angeklungene Beitrag über die Algerier, wird auch von Vertretern der Universität Erfurt gehalten, und die haben aber auch die Auflage, gar keine Fremdwörter zu benutzen. Zum Beispiel, um den Zugang einfach zu halten, dass es jeder nachvollziehen kann.
Du hast gerade das Pogrom angesprochen. Kannst du mal kurz einordnen, also historisch einordnen, was da eigentlich passiert ist?
Ja, das Algerier-Pogrom ereignete sich vom 10. bis 13. August 1975 in Erfurt. Also dort wurden drei Tage lang algerische Vertragsarbeitende durch die Stadt gejagt und körperlich angegriffen, teilweise schwer verletzt. Und Ausgangspunkt war eine Lüge darüber, dass praktisch algerische Vertragsarbeitende am 10. August Frauen vergewaltigt und belästigt hätten. Und die Stasi hat lange danach gesucht, wo die Geschichte herkommt, hat dann aber herausgefunden, dass der Auslöser ein deutscher Arbeiter, sozusagen DDR-Bürger, sich das nur ausgedacht hatte. Hat er dann selber gegenüber der Stasi zugegeben, dass er das nie beobachtet hat, dass es keine Beweise dafür gibt und dass er das ja einfach so behauptet hat mit fatalen Folgen.
Und darauf aufmerksam zu machen, bedeutet zugleich auch die gefährlichen, also auch praktischen, gewaltsamen Folgen von menschenfeindlichen Gerüchten und Vorurteilen in der Gesellschaft sichtbar zu machen. Und das trifft sich auch sehr gut mit dem Anlass unseres Vereins. Also wir beschäftigen uns ja mit der Erinnerung und Aufarbeitung von den 3 Todesopfern rechter Gewalt in Erfurt. Das sind Irenius Sederski, Hartmut Balzke und Heinz Mädel. Und da können wir ganz gut verbinden, welche Auswirkungen und gewaltsamen Folgen Vorurteile, menschenfeindliche Einstellungsmuster sowohl in der DDR hatten, als auch in der Transformationszeit hatten, als auch in der Gegenwart haben können.
Und nun ist es so, dass diese Themen meistens ein bisschen für sich alleine stehen. Letztes Jahr haben wir ja auch den Gedenktag für die Todesopfer rechter Gewalt durchgeführt, wo die sehr im Mittelpunkt standen. Und der Schnack im Park ist sozusagen der Versuch, diese Themen Erinnerung und Gedenkkultur mit gegenwärtigen Gruppen in der Stadt zu verbinden oder sozusagen einen anderen Ausdruck zu finden, wie etwa von Riyad Ben Ammar. Das ist ein tunesischer Schriftsteller und Autor und Schauspieler, der das Theaterstück Die Falle aufführen wird, wo es auch um Migration geht, eben das Problem an der EU-Außengrenze aus der Sicht eines Betroffenen und eben was auch im Rahmen von, im Programm von Blinde Flecken ist, die Betroffene eben selbst zu Wort kommen lassen und hat er eben 1,5 Stunden die Möglichkeit, selbst zu Wort zu kommen und das in Form eines Theaterstückes darzubieten.
Also am 18.07. wird es im Brühler Garten dann auch ein Theaterstück geben.
Ja.
Ihr werdet über das Programm nochmal sprechen an dem Tag. Was habt ihr denn noch so im Programm?
Der Tag wird ein Mischmasch sein aus verschiedenen Gesprächen bzw. Redebeiträgen von verschiedenen Akteuren, wie etwa der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft oder auch von LAFIT, der Landesverband für Frauen mit Behinderung oder Frauen für den Nahen Osten oder eben wie schon erwähnt, dem Melting Pot. Die können sich da alle vorstellen mit ihren Projekten, werden dort sozusagen öffentlich interviewt und es gibt dann auch noch die Möglichkeit hinterher mit den Gruppen ins Gespräch zu kommen und sich über die zu erkundigen und zu fragen, was die machen und was sie vorhaben, ob man vielleicht auch mitmachen kann. Und das wird noch sozusagen angereichert mit musikalischen Beiträgen, wie etwa von Goja, der ein House-DJ ist, oder Önder, der traditionelle kurdische Musik mit Downtempo und anderen Stilen zusammenspielt, oder Lilac, die sozusagen Techno auflegen wird. Und das wird sich miteinander mischen und es wird auch dann noch den ukrainischen Chor, der Libertate, der sozusagen ukrainische Volksmusik mit beisteuern wird. Das ist ein bisschen buntes Programm ist, was vielleicht viele verschiedene Leute anspricht und dadurch eben auch Erinnerungskultur mehr an die Stadtgesellschaft ranrückt. Es ist extra auch so angelegt mit dem Picknick, dass man gerne vorbeikommen kann. Also wir haben das Picknick ist im begrenzten Umfang, gibt es Gratisessen, wenn man früh genug kommt. Genau, und einfach, dass man auch zwanglos miteinander ins Gespräch kommen kann und dass das eben nicht durch uns jetzt Blinde Flecken oder die Universität gesteuert ist, sondern wir bieten einen Rahmen, den kann man in Anspruch nehmen, da in einen respektvollen, würdevollen Austausch zu treten und da eine gute Zeit zu haben und auch einfach Spaß zu haben, sich aber auch eben zu bilden und zu informieren.
An wen ist diese Veranstaltung denn gerichtet? Also wen hättet ihr da gerne im Brühler Garten oder wen würdet ihr da gerne sehen?
Ich bin überzeugt, dass das eine Veranstaltung ist, die für ganz verschiedene Altersgruppen, für ganz verschiedene Interessengruppen interessant ist. Und es ist ja auch total legitim, wenn man im Programm jetzt nur 2 Punkte findet, die interessant sind und dann vielleicht auch einfach nur mal eine Stunde vorbeischaut. Es gibt da gar keine spezielle Zielgruppe. Wir haben außerdem darauf geachtet, dass wir eine möglichst barrierearme Veranstaltung da organisieren, dass auch ein Awareness-Team vor Ort ist, falls es irgendwelche Themen gibt, die für manche Personen belastend sind, immer auch eine Ansprechperson vor Ort ist. Und deswegen würde ich gar nicht so gerne eine Grenze ziehen, wen wir damit adressieren wollen.
Also auf jeden Fall auch Familien, denn wir werden auch eine Kinderspielecke haben. Ist eine kindgerechte Veranstaltung.
Das Ganze geht von 14 bis 21 Uhr, ist ja auf dem Flyer zu lesen. Warum ist denn die Auseinandersetzung mit der Erinnerungskultur und auch dieses Zusammenkommen in diesem Format, warum ist das für euch wichtig?
Na, ich würde jetzt mal dazu anmerken wollen, dass ja sämtliche Themen der Fälle, die wir erinnern, wie zum Beispiel Heinz Mädel, der als queere Person angegriffen wurde, Irenius Sederski, der Opfer eines rassistisch motivierten Raubmordes geworden ist, oder Hartmut Balzke, der einfach nur der Vater eines Punks war und deswegen totgeschlagen wurde, dass ja diese ganzen Sachen, die dahinter stecken, oder Fremdenfeindlichkeit im Falle des Algerien-Pogroms, das sind ja alles keine Themen von gestern. Sind das heute noch sehr, sehr gegenwärtige Themen, von denen Menschen auch immer noch betroffen sind. Und diese Menschen werden aber in der Öffentlichkeit oft irgendwie problematisiert. Und uns ist eben ein Anliegen, diese Menschen als eigenständig handelnde Akteure mit einer eigenen Agenda und eigenen Zielen, die eben keine Probleme sind, sondern einfach Menschen, die da sind und sich auch konstruktiv in die Gesellschaft einbringen und da auch wichtige Räume und Beiträge leisten.
Ich denke, ein zweiter Teil ist, dass wir dafür sorgen wollen, dass das, was im akademischen Raum beforscht wird und auseinandergesetzt wird und analysiert wird, auch übersetzt werden kann in eine kulturelle Praxis und in eine alltägliche Praxis. Und auch die ganze Kompilation, die ganze Zusammenstellung der verschiedenen Beiträge bildet ja das ab, wofür wir versuchen zu plädieren. Und zwar eine vielfältige und eine abwechslungsreiche Gesellschaft, in der alles miteinander ins Gespräch kommen kann und nebeneinander stehen darf.
Das wäre jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, aber wir sind noch gar nicht fertig, weil der Schnack im Park ist sozusagen Teil 1 von so einem Kompaktpaket. Es gibt auch noch den Schnack am Kaffeetisch. Elena, ich habe im Vorgespräch rausgehört, dass du da federführend mit beteiligt bist bei dem Schnack am Kaffeetisch. Wann und wo findet das denn eigentlich statt?
Ja, danke, dass du fragst. Und zwar findet es am 16.10. diesen Jahres zwischen 16 und 20 Uhr im Café Hilgenfeld an der Universität Erfurt statt. Da wird es um Geschichte und Gegenwart von Menschen mit Behinderung gehen. Und diese Veranstaltung ist dreiteilig. Und zwar werden wir am Anfang das Buch von der Historikerin Pia Schmüser aus Halle diskutieren. Und zwar heißt das Familiäre Rehabilitation, Alltagsgeschichte ostdeutscher Haushalte mit behinderten Kindern zwischen 1945 und 1990. Und da wir da ganz explizit ein Publikum adressieren, das nicht akademisch ist und das auch aus Menschen mit Behinderung besteht, haben wir uns vorgenommen, das in einfacher Sprache zu tun und damit die Forschung betreffs Menschen mit Behinderung auch so zugänglich zu machen, damit das nicht nur so eine akademische Bubble adressiert. Der zweite Teil ist eine kurze Selbstvorstellung von Nancy Frind, die von Lafitte kurz berichten wird, was ihre Arbeit ist, wie sie Aktivismus betreibt und was die politischen Anliegen ihres Vereins sind, den sie vertritt. Und im dritten Teil wird das Forum Theater zwei Szenen vorspielen, die Situation von ableistischer, also behindertenfeindlicher Diskriminierung thematisieren. Und noch kurz zum Forum Theater. Das ist ein interaktives Theaterformat aus LaienschauspielerInnen von ganz unterschiedlichen Menschen mit und ohne Behinderung und aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Der Zauber daran besteht im Grunde darin, dass das Publikum aufgerufen ist, zu intervenieren in Situationen, die es als diskriminierend oder problematisch empfindet. Und so lange dann mit dem Team, mit den LaienschauspielerInnen an dieser Szene arbeitet, bis diese Diskriminierungssituation ausgeräumt ist sozusagen. Und da es auch da Situationen geben kann, die für anwesende Personen irgendwie Unbehagen auslösen können, haben wir auch vor, da ein Awareness-Team vor Ort zu haben, die sich dann eben darum kümmern, wenn sich jemand nicht wohlfühlt.
Der partizipative Ansatz ist bei beiden Veranstaltungen ja ganz stark im Vordergrund, also beim Schnack im Park und auch beim Schnack am Kaffeetisch dann im Oktober. Schnack im Park findet statt am 18.07. im Brühler Garten, geht los um 14 Uhr, endet oder geht bis zu 21 Uhr. Eine Abschlussfrage habe ich noch an euch beide. Was wäre denn für euch ein gelungener Schnack?
Ein gelungener Schnack wäre natürlich, wenn Leute vorbeikommen und wenn die Leute tatsächlich miteinander in Austausch kommen. Wenn jemand, der zum Beispiel vielleicht auch zum Thema Rassismus oder Zuwanderung Fragen hat, dann einfach mit Menschen darüber ins Gespräch kommen kann und Fragen beantwortet bekommt, um Vorteile vielleicht aktiv abgebaut werden können. Und wenn Menschen einfach nur eine gute Zeit haben, ist es auch in Ordnung.
Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir es schaffen, einen Raum zu kreieren, in dem Menschen ganz offen und ganz interessiert miteinander ins Gespräch kommen können, ohne Angst davor zu haben, nicht gehört zu werden oder ausgegrenzt zu werden, und am Ende die Teilnehmenden und die organisierenden Personen sagen können, dass es sowohl für sie bereichernd war, als auch gespiegelt zu bekommen, dass jemand was Neues gelernt hat oder eine neue Perspektive hat oder vielleicht sogar darüber die Energie gezogen hat, sich selber auch engagieren zu wollen.
Die Veranstaltung wird ja von Blinde Flecken Erfurt organisiert, aber das nicht alleine maßgeblich unterstützt. Gerade bei der Auswahl des Musikprogramms haben die Solidarischen Buntamseln. Und dafür jetzt auch nochmal ein großes Dankeschön an die Solidarischen Buntamseln, die es sozusagen den musikalischen Beitrag kuratiert haben.
Kannst du kurz einordnen, wer oder was die musikalischen Buntamseln sind?
Die Solidarischen Buntamseln, das ist ein Erfurter Klang- und Soundkollektiv, die jetzt immer mal schon im Domizil oder an anderen Orten Veranstaltungen gemacht haben, die aber sozusagen auf Social Media nicht präsent sind, deswegen kann man sie nicht googeln. Und ihr erfahrt jetzt exklusiv von der Existenz der Solidarischen Buntamseln. Erzählt es weiter.
So, und nachdem dieser Geheimtipp jetzt hier noch durchgestochen worden ist, möchte ich nochmal betonen, dass es ein ganz tolles und wichtiges Zeichen ist, dass sich die Stadt Erfurt dazu bekannt hat, dieses Projekt zu unterstützen und für die Laufzeit des Jahres 2026 die Fördermöglichkeit geschaffen hat, unser Projekt aus den vier Teilprojekten stattfinden zu lassen. Ganz großer Dank geht natürlich auch an die Professorin Dr. Christiane Kular von der Professur für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik, die seit vielen Monaten ganz stark mitgearbeitet hat daran, dass Differenztransformation Zusammenhalt als Projekt entstehen konnte. Und das möchte ich auf jeden Fall nochmal sagen.
Das sagten Elena und Steven vom Verein Blinde Flecken e.V. Herzlichen Dank für das Gespräch. Kommt gern zum Schnack im Park am 18.07. in den Brühlergarten oder dann im Oktober zum Schnack am Kaffeetisch. Aber Elena, ich denke, da werden wir uns nochmal hören kurz vorher. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für diese beiden Veranstaltungen.
Dankeschön.
Danke dir.
Und ich bedanke mich auch noch und zwar bei Jana, die dieses Gespräch geführt hat. Und für Jana, aber auch weil es thematisch passt, Dutakea, wir rufen dich Galactica.
Verschwendete Energie, so ermüdend und öde, ach so klappt es nie. Ich seh's ein und geh trotzdem demonstrieren für die bessere Welt, wie auch immer die sei. Aber insgeheim wünsche ich eine einfache Lösung herbei. Zum Beispiel eine lila Fee, die kommt und uns raushaut, die uns alle erlöst. Wir haben Mist gebaut. Wir rufen dich Galactica. Wir rufen dich Galactica. Renn bis ein, mach, dass es geht. Von deinem Stern Andromeda, von deinem Fernstern Andromeda. Bitte komm bald, es ist noch nicht zu spät. Augenwischerei. Ich weiß noch, wenn alle sich stritten, dann kamst du vorbei. Stiftest Frieden, bringst die Lösung. Oh, du säkularer Engel, wann kommst du? Bitte verzeih, dass ich dränge. Wir rufen.
Nachwelt ein Lächeln ins Gesicht. Wir wollen in deiner Art Revolution, aber dass sie uns was wegnimmt, wollen wir nicht. Wir wollen Komfort ohne Reue, das Schicke und Neue. Und die bleiben, die wir sind, einfach Privilegien für alle und Rettung, bevor es weh zu tun beginnt.
Solange machen wir einfach hier weiter, denn was soll es auch bringen? Und irgendwann muss der Bundestag halt fraktionsübergreifend aufstehen und singen.
Wir rufen dich Galactica. Wir rufen dich Galactica.
Und ja, das heißt, wir sind nicht aus der Pflicht. Aber ach, lasst mir diesen Moment in ihrem lila Licht.
Na, seid ihr auch wieder ein bisschen verschnupft? Nein?
Och, geht so.
Gut.
Radio frei. Thank you.
Ihr seid bei Radio Frei. Die Sendung heißt unterdessen, heute ist Dienstag und Dienstag ist auch Zeit für die Rubrik der Kulturfragmente. Ich weiß gar nicht, wie lange schon, auf jeden Fall schon eine ganze Weile. Folge 26 lese ich gerade. Okay, also seit 26 Wochen blicken wir Dienstag für Dienstag in ein kleines Fundstück, was im Umbau des ehemaligen Schauspielhauses hin zum Kulturquartier Schauspielhaus gefunden wurde. Vor allem Björn ist es, der die Sachen aufhebt, entstaubt und uns dann hier ins Radio bringt. Diese Woche hören wir eine Folge mit einem Fundstück, was über 40 Jahre alt ist. Ich bin selber gespannt. Ulrich hat mit Björn darüber gesprochen. Die Überschrift ist Baal.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft. Tickets.
Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Herzlich willkommen, Björn vom Kulturquartier Schauspielhaus. Wir haben ein weiteres Programmheft. Und es ist sehr ausführlich, sehe ich, DIN A5-Format, ein Leseheft zur DDR-Erstaufführung in Erfurt 1982. Um was geht's?
Das geht um ein Stück von Bertolt Brecht und das nennt sich Baal. Und gleich auf der Titelseite, also es wurde sich, glaube ich, so richtig die Titelseite gespart, sondern es geht gleich in den Informationsgehalt. Und da steht, Brecht wurde 1898 geboren. Er schrieb 1918, also mit 20 Jahren, sein erstes Stück Baal. Von diesem Stück gibt es bis 1954 fünf Fassungen. Das Thema lag auf der Straße. Das Aufbegehren gegen eine Gesellschaft, die mit dem Ersten Weltkrieg ihre Asozialität und Unproduktivität bewiesen hatte. Baal ist eine Figur, die erinnert, was auf dem Wege der Menschwerdung der Mensch verloren hat. Also ein klassisches, sozialkritisches und auch in diese Zeit eigentlich passendes Thema. Brecht hat dazu 1954 höchstwahrscheinlich gesagt, es ist unmöglich, das Glücksverlangen des Menschen ganz zu töten. Und das ist der Grundgedanke des Baalstücks, findet sich in dem Gesamtwerk des Dichters immer wieder, ist dem vorangestellt. Als Brecht die erste Fassung des Stücks schrieb, hatte er noch kein Buch von Karl Marx gelesen. Dennoch folgte er bereits einer marxischen These. Wer weiß, wer weiß.
Ja.
Aber auch da sind wir wieder gleich an dem Thema 1982. Und er hat schon Marx verstanden, bevor er wusste, was er geschrieben hat.
Ja.
Also so wie alle damals, die irgendwie relevant waren. Und Brecht schreibt dazu nochmal, ich gebe zu und warne, dem Stück fehlt Weisheit. Dann in diesem Leseheft, was als Begleitung wahrscheinlich gedacht ist, sind neben verschiedenen Markierungen, wo man sich fragen kann, sind die jetzt editorisch oder sind die vom vorhergehenden Eigentümer, aber ich denke, die sind editorisch, wird ein großer Bogen innerhalb von sechs verschiedenen Beiträgen aufgespannt. Der erste Beitrag
auf 64
war,
Seiten.
Auf 64 Seiten. Es ist also wirklich ein ordentliches Leseheft.
Ja.
Und man merkt halt auch, wenn man das Papier anfasst, willst du auch mal anfassen, es ist auch von der Papierqualität was ganz anderes als das dazugehörige Einlageheft, was ja eher so ein glatt gestrichenes glänzendes Papier.
Ja.
Und hier haben wir wirklich das Gefühl, dass es eine andere Grammatur ist und man merkt auch ein bisschen an dem Papier aufgrund der Stumpfheit, dass eine andere Qualität einfach ist an Papier und glaube da auch Wert
das
aufgelegt.
Das Einlegeblatt mit den Schauspielerinnen und Schauspielern ist eher dann Hochglanz, würde ich sagen.
Ja.
Und das tatsächlich 64-seitige Heft ist eher so Gebrauchspapier vielleicht.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie man das definieren könnte.
Das hat wirklich jetzt nochmal eine andere Frage. Auf jeden Fall geht es halt in diesem Leseheft, was wirklich ein sehr umfangreicher Begleittext oder Begleitangebot ist, in sechs Geschichten. Einmal darum, wer Baal eigentlich gewesen sei. Zweitens war dann, wann Baal entstand, Herkunft und Tradition. Drittens, der Sinn ging dabei fast verloren, fünf Baalfassungen, Spuren des Stückes in Brechts Werk. Viertens, Baal und wir, Annäherung, Absichten, erste Arbeitstage in Erfurt. Also es ist auch wirklich im Prozess wahrscheinlich vervollständigt worden. Hier werden Briefe von 1981 abgedruckt, vermeintliche, und dann wieder mit Brecht-Zitaten oder Beiträgen aus den 40er Jahren. ergänzt. Der fünfte Teil ist das Glück, die große Produktion. Und sechstens ist, was bleibt, sowie siebtens dann der Anhang und der Lebenslauf von Bertolt Brecht.
Und das lag jetzt auch?
Nee.
Das war aus irgendeinem Archiv, oder?
Das ist, also es ist ein Großteil der Sachen, der Programmhefte, die wir haben, waren Schenkungen.
Achso, okay, das hatten wir ja schon mal, dass die dann abgegeben wurden.
Die wurden abgegeben und lagen dann in einer Glasvitrine. Und als dann sozusagen auch diese Glasvitrine zurückgebaut werden musste, haben wir dann alles eingesammelt und sind eigentlich erst da auf die Idee gekommen, uns damit noch mehr zu beschäftigen und mit dem Material einfach auch zu arbeiten, so wie wir es immer wieder zusammen machen.
Und das war jetzt auch für dieses Heft zutreffend, genau, dass das euch gebracht wurde.
Ja. Wahrscheinlich gibt es im Stadtarchiv Erfurt alle Hefte, aber ja. Das würde unsere Lebenszeit, glaube ich, übersteigen.
Das stimmt, ja. Genau, warte mal, vergiss nicht dieses Einlegeblatt plus den Choral vom großen Bal auf einem DIN A5 Blatt, zweiseitig bedruckt. Mhm. Eine Ballade.
Genau, vom Gedicht. Zum Mitlesen oder auch wieder als Ergänzung eingelegt. Und hier wird auch nochmal klar, in dem Stück hat NPT Frido Seuter A.G., wer auch immer das war, Günther Altmann, Wolfgang Utz, Regie, Ausstattung und Masken gemacht, musikalischer Leiter Mario Peters, also wahrscheinlich ist halt auch die Frage, ob es nur ein Schauspiel war oder Musiktheater, aber so wie es sich liest, hat Klaus Schleif den Bal geführt, Ursula Bier, die zweite Dame, Hausfrau, sehr alte Frau, Doris Dubiel, junge Dame, Eckehard Emig, junger Mann, Gunnar Helm, Herr der Soiree, Elisabeth Hermanns, Renate Hundertmark, Wolf, Dietrich Köllner und so weiter und so fort. Also sehr viel Aufwand für die DDR-Erstaufführung von Bertolt Brechts Bal in Erfurt.
In Erfurt, genau.
1982. Fast 60 Jahre nach der ersten Fassung.
Genau, alles klar. Noch haben wir noch unsere Rechenstunde. Ich kriege da immer Kopfschmerzen, wenn ich Kopfrechnen schnell machen muss. Alles klar. Danke, Björn, dass du auch das übernommen hast.
Und ich kann wesentlich besser rechnen. Ich weiß nämlich, dass in 7 Tagen die nächste Folge dieser kleinen Rubrik ausgestrahlt wird. Danke an Ulrich und danke an Björn für diese Folge in der kleinen Rubrik der Kulturfragmente. Und ich habe die Internetseite von Radio Frei überlistet, in der nämlich die Bilder immer nicht so groß angezeigt werden können aus Gründen der Altersschwäche dieser Seite. Aber wir haben es eben gehört, manchmal ja auch die Programmhefte textlich interessant sind. Und ich habe einen Trick gefunden. Wenn ihr das bewundern wollt, geht auf radiofrei.de, klickt euch in den Mediatheksartikel zu den Kulturfragmenten und lest viel im Programmheft rum von Bal.
Thank you.
Musik von Ambala hier bei Radio Frei an diesem heutigen Dienstag. Eine Rubrik, die uns auch schon seit ein paar Wochen durch das Dienstags unterdessen begleitet, ist die einer Podcast-Reihe vom Museum für Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Weimar. Die haben sich mit widerständigen Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt und daraus Hörstücke gemacht. Geschichten aus Thüringen, 12 Hörgeschichten, die sich konkret Menschen widmen, die sich im Nationalsozialismus widersetzten, trotz Überwachung, Repression und existenzieller Bedrohung. Es gibt in Weimar in dem Museum auch eine projektbegleitende Installation, die ihr euch noch bis im Oktober anschauen könnt. Aber hier oder auch auf der projektbegleitenden Seite gibt es die Hörstücke zu hören. Vielen Dank, dass die Bürgerradios in Thüringen die Stücke ausstrahlen dürfen. Und unser Weg führt uns in dieser Woche nach Rudolstadt. Wir hören dazu gleich die passende Folge. Vorher aber noch eine Musik und die kommt von Kate Tempest.
More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit. Less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted. Less convoluted. More stillness, more movement. More existence, less improvement. More decisions, less solutions. Less inhibition, less confusion. More intuition, more connection. More nature, more protection. More abundance, more reflection. Less instruction, more comprehension. More pressure, more release. More relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Let me let go. Flash from the past was so special. Ghetto in the universal. Rolling to the road that you came here for. Look at me, man, I came here past foe. Look at the pressure, look at the souls. Look at the freedom, look at the clones. Look at my scars, look at my bones. Look at my foes. More release, more push, more new, more new. Refuse, understand how to and you taught me how to so I can't begin to traveling, my rubber land. Let the trunk rattle down. What's true to you, what's real? This is still all the watch from cars sitting on top of your car. We have lost in the bottle. Let them know, no.
More release, more belief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release, more relief, more belief. Less push, more flow, please let me let go.
Ich glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen.
Widerstand. Hörgeschichten aus Thüringen 1939 bis 1945.
Er war nicht nur tapfer, er war erfolgreich tapfer.
Ein Projekt der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora.
Die Erfahrung des Faschismus hat uns gelehrt, dass jede Diktatur, gleich welchen Vorzeichens, die Würde des Menschen zerstört.
Zu hören ab dem 8. Mai online unter widerstand.museum-zwangsarbeit.de. Oder noch bis zum 18. Oktober vor Ort im Museum Zwangsarbeit in Weimar. Rudolstadt. Freiheit ist Luft, die man atmet.
François Mitterrand wird 1916 im Jarnac im Südwesten Frankreichs geboren. Viel später wird er als Staatspräsident Frankreichs in die Geschichte eingehen. Mit gerade einmal 23 Jahren dient Mitterrand im Zweiten Weltkrieg als Stabsunteroffizier an der französischen Maginot-Linie. Nur wenige Wochen nach dem Überfall Hitler-Deutschlands gerät Mitterrand am 18. Juni 1940 in deutsche Kriegsgefangenschaft. Im Herbst desselben Jahres wird er in der ehemaligen Porzellanfabrik im thüringischen Schala bei Rudolstadt interniert und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Das Wachpersonal behandelt sie, verglichen mit vielen anderen Lagern, relativ gut. Die Versorgung gilt als ausreichend. Mitterrand verrichtet Garten- und Bauarbeiten. In seinen Memoiren erinnert er sich später an diese Zeit unter dem sogenannten Kommando Schala.
Ich gehörte dem Kommando 1515 im Dorf Schala an. Es war eine sehr gemischte Gruppe. Dort versammelten sich seltsamerweise als Intellektuelle bezeichnete Personen. Spanische Flüchtlinge, Freiwillige der französischen Armee, Juden, Pfarrer, Lehrer und so weiter. Ich habe eine gute Erinnerung an dieses Kommando von Schala. Dort herrscht ein Geist der Brüderlichkeit.
Trotz der vergleichsweise guten Bedingungen denkt Mitterrand vom ersten Tag an nur an eines: die Flucht.
Es war fast schon eine Obsession. Ich ertrug es nicht, von blinden Mächten gezwungen zu werden. Mein Schicksal mit den Zufällen eines Krieges zu verbinden, dessen Dauer ich nicht beeinflussen konnte, widersprach einer meiner tiefsten Neigungen. Dass eine Tür immer offen sein sollte für das Unvorhersehbare. Der Verlust meiner Freiheit schmerzte mich wie ein körperliches Leiden. Ja, es war sowohl ein körperliches als auch ein seelisches Leiden. Ich glaube, dass Freiheit wie Luft ist, die man atmet. Ich musste atmen. Mir fehlte Frankreich.
Seine erste Flucht bereitet Mitterrand fast 6 Monate lang vor. In einem Korridor, durch den er regelmäßig gehen muss, hängen mehrere große Deutschlandkarten. Jedes Mal, wenn er an den Karten vorbeikommt, kopiert er einen oder 2 Quadratzentimeter auf ein Stück Papier. Aus den Fragmenten erstellt er eine Straßenkarte, die ihm den Weg zur schweizerischen Grenze zeigt. Bis in die Freiheit sind es 620 Kilometer. Am frühen Morgen des 5. März 1941 überqueren Mitterrand und ein Mitgefangener namens Xavier Leclerc eine Stelle im Stacheldraht, an der das Geflecht etwas nachgibt, und verschwinden in der Landschaft. Dass die Deutschen ihr Fehlen nicht sofort bemerken, verdanken sie 2 Männern im Lager, dem Arbeitsaufseher Bernard Finifter und dem Dolmetscher Jean Meunier. Beide sorgen dafür, dass die Abwesenheit der Geflohenen erst am Abend auffällt. Die beiden Flüchtenden haben damit einen Vorsprung von 12 Stunden. Ein kostbares Zeitfenster. Da Mitterrand und Leclerc kaum Deutsch sprechen, versuchen sie unterwegs niemandem zu begegnen.
Die ersten 3 Tage liefen wir über Felder und Hügel. Das war keine leichte Aufgabe, denn das Gelände war steil und der Boden durchnässt. Wir marschierten nur nachts und versteckten uns tagsüber im Wald. So lebten wir 3 Wochen lang.
Als die beiden den Fehler machen, auch tagsüber unterwegs zu sein, werden sie gefasst. Nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt.
Es war Sonntagmorgen und Und wir kamen an der Kirche von Egesheim, einem kleinen Ort in Südwürttemberg, vorbei. Einige Gläubige waren auf dem Weg dorthin. Dort schlugen wir die falsche Richtung ein. Nach 2 Kilometern kehrten wir um und kamen erneut an demselben Dorf und derselben Kirche vorbei. Der Tag war angebrochen. Die Gläubigen, die gerade aus dem Gottesdienst kamen, wunderten sich über unser Hin und Her. Ihre Neugier wuchs, als sie sahen, wie wir den schneebedeckten und mit kahlen Bäumen bewachsenen Hügel hinaufstiegen, der das Dorf überragte. Eine Aufregung, deren Grund wir verstanden, ergriff die Dorfbewohner. Mit Stöcken bewaffnete Menschen versammelten sich und nahmen die Verfolgung auf. Es war ein ungleicher Kampf. Wir waren müde, sie nicht. Der Abstand zwischen uns verringerte sich schnell. Sie holten uns ein. Xavier Leclerc begann mit dem ersten der Verfolger zu kämpfen, der versuchte, ihn aufzuhalten. Er rief mir zu: Warte, wir versuchen es, wir werden sehen. Wir sind nahe der Grenze, noch ist nichts verloren. Tatsächlich waren wir verloren.
Mitterrand und Leclerc werden verhaftet und ins Gefängnis der Kreisstadt Speichingen gebracht. Anschließend kommen sie ins Stalag 9a, ein Kriegsgefangenenstammlager im nordhessischen Ziegenhain. Da den beiden Franzosen misstraut wird, werden sie nicht außerhalb des Lagers eingesetzt. Sie verbringen die Zeit hinter doppeltem Stacheldraht. Es gibt Wachtürme mit Maschinengewehren und Scheinwerfern. Kurz darauf entwickelt Mitterrand gemeinsam mit 2 Mitgefangenen einen neuen Fluchtplan. Nach 8 Monaten Vorbereitung gelingt ihm die Flucht zum 2. Mal. Diesmal schafft es Mitterrand bis nach Metz im annektierten Lothringen. Dort scheitert auch der 2. Versuch. Mitterrand wird in ein Durchgangslager im nahegelegenen Boulay gebracht. Von dort ist die Grenze zum besetzten Frankreich nur etwa 30 Kilometer entfernt. Bevor er weiter verlegt werden kann, beschließt er einen 3. Fluchtversuch.
Ich dachte mir, ich sollte die Gelegenheit ergreifen. Das war alles, woran ich dachte. Am Ende entkam ich ohne große Vorbereitung. Nachdem ich 7 oder 8 Tage lang keine andere Möglichkeit gefunden hatte, meldete ich mich freiwillig, um Pakete aus dem Gefangenenlager in die angrenzende deutsche Kaserne zu bringen. Diese Kaserne war nur durch normale Zäune von der Straße getrennt. Wir waren seltsam gekleidet, mit roter Jacke und Holzschuhen. Die Überwachung von 2 Gefangenen wurde von einem Wachposten mit einer Waffe unter der Schulter durchgeführt. Am 10. Dezember 1941 um 7 Uhr morgens war es finster. Ich lief voraus und kletterte über den Zaun. Der Warnruf wurde sofort gegeben. Ich hörte Schreie und Rufe, doch ich war bereits auf der Straße.
Mitterrands 3. Fluchtversuch bleibt sein letzter. Mit Hilfe französischer Zivilistinnen und Zivilisten gelingt es ihm, ins besetzte Frankreich zurückzukehren. Von dort schlägt er sich in den nicht besetzten Teil durch. Er ist frei. Jahrzehnte später, 1981, kurz bevor er das erste Mal zum Staatspräsidenten Frankreichs gewählt wird, erinnert sich Mitterrand an seinen 1. Fluchtversuch aus deutscher Kriegsgefangenschaft. Begleitet von Willy Brandt fährt er die gesamte Strecke mit dem Auto ab, rund 600 Kilometer. Dabei besucht er auch Rudolstadt. 1996 wird an der ehemaligen Porzellanfabrik in Schala bei Rudolstadt eine Gedenktafel angebracht. Sie erinnert an Mitterrands Aufenthalt während des Krieges, verschweigt jedoch, dass er als Kriegsgefangener interniert war. Erst 2020 wird sie durch 4 neue Tafeln ersetzt, auf denen auch die Hintergründe seines erzwungenen Aufenthalts in Rudolstadt erklärt werden.
Mehr Informationen und Hintergründe zu dieser kleinen Podcast-Reihe unter museum-zwangsarbeit.de. Und damit geht unterdessen für heute zu Ende. Es ist in 2 Minuten um 11 oder 20 Uhr. Wenn bei euch um 11 ist, dann gibt es gleich hier im Programm erstmal Musik. Und wenn bei euch 20 Uhr vor der Tür steht, dann begrüße ich euch, glaube ich, gleich wieder mit der Wiederholung der Austauschsendung Osmose. Und da gibt es nochmal einen Rückblick auf den 4. Juli. Morgen ist unterdessen wird ein bisschen anders als sonst, denn Uli ist im Urlaubsland. Ich werde mich hier nochmal hinstellen, aber nur für ein Stündchen, für eine kleine Switch-Folge und eine Wissenschaftsecke. Und danach, da blicken wir nochmal zurück auf den 4. Juli, aber nicht auf das, was in Erfurt passierte, sondern das, was in Rudolstadt stattfand. Das Rudolstadt-Festival, eine zusammenfassende Stunde über den Länderschwerpunkt Österreich von dem Radio SRB, Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg. Das ist aber alles erst am Mittwoch, das ist Zukunftsmusik. Wir sind ja heute am Dienstag und ich wünsche euch, dass ihr gut durch den Resttag kommt und sage Tschüss, Ahoi, bis morgen. Wenn ihr Lust habt,